Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Und hat er sich, hat es aufgeschrieben, die letzten Jahre seit 22 600.000 Euro selber in Rechnung gestellt.
Mhm. Aus seiner Bau GmbH, genau. An die an sich privat, wo er diese Leistung quasi empfängt.
Richtig.
Bei den privaten.
Und da ja diese Bauleistung eigentlich der Grunderwerbsteuer, der Umsatzsteuer unterliegt, musste er die Rechnung 600.000 plus 19% Umsatzsteuer ausweisen.
Ja.
Und das sind 114.000 Euro Umsatzsteuer. Und jetzt ist es so, wenn man in seinem eigenen Konstrukt eine Umsatzsteuer-Thematik hat, sollte man immer prüfen, ob das nicht vielleicht eine umsatzsteuerliche Organschaft ist. Und die war hier definitiv gegeben. Er ist Mehrheitsgesellschafter der GmbH. Er ist in der GmbH Geschäftsführer. Und es gibt ein sogenanntes Miteinander-Tätigwerden, weil ja Leistungen zwischen ihm privat und der GmbH ausgetauscht werden. Und er sagt, das Umsatzsteuergesetz, hier liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor. Das ist umsatzsteuerlich ein Unternehmen.
Mhm.
Und innerhalb eines Unternehmens muss man sich gar keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen.
Mhm.
Das hatte sein Steuerberater etwas verbummelt, aber die hatten für 22 noch keine Steuererklärung abgegeben. Das war also ein Fall von Ende 24, das kommt denen zugute. Und die können jetzt im Rahmen der Steuererklärung diese 114.000 Euro pro Steuer oder Umsatzsteuer, die falsch ausgewiesen war, zurückfordern. Und da ist ja aus dem Workshop rausgegangen, und hat, also was ich zusammengerechnet habe, die Grunderwerbsteuersparnis 65.000, die jährliche Einkommensteuersparnis 21.000 und die Umsatzsteuererstattung insgesamt 201.496 Euro Steuern gespart.
In Jahr 1 und dann kommt ja jedes Jahr kommen 20. die 20.000 weiterhin.
Genau.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ein Immobilieninvestor spart Steuern wie ein Großkonzern. Das gibt es tatsächlich, weil man ein paar Dinge einfach für sich nutzen kann, die man typischerweise von den Konzernen kennt. Und wir wollen heute diese sehr spannende Geschichte erzählen. Sie wird erzählt von Martin Richter. Hallo Martin.
Hallo.
Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, wir nehmen einen weiteren Podcast auf. Wir haben ja auch gemeinsam so ein Programm, das heißt Steuerclass, wo wir Leute quasi steuerlich ausbilden, die meistens oder eigentlich fast immer Immobilien auch irgendwie besitzen. Und da gibt es natürlich super spannende Teilnehmergeschichten, die wir hier teilen wollen. Jetzt ist klar, dass es um steuerliche Themen geht. Das heißt, wir können jetzt nicht die Klarnamen nehmen.
Ja.
Den Herren hier nennen wir jetzt Mike.
Ja.
Und du erzählst uns mal, was er gemacht hat.
Ja, Mike war ja dann zum Abschlussworkshop in Pirna. Super sympathischer Familienvater, 3 Kinder, von seiner Frau die ganze Zeit geschwärmt, dass sie ihn so machen lässt. Er hat einen gut bezahlten Job, eigentlich in einer größeren Firma, ist glaube ich kein Konzern, aber schon so gutes Einkommen, hat aber nebenbei noch eine kleine Ingenieurbude als Einzelunternehmen und hat daneben später dann noch angefangen, die Immobilien, die er kauft, selber zu sanieren. Das muss man jetzt wissen, er hat noch eine Bau GmbH, ne?
Also nochmal, er arbeitet als Angestellter.
Ja.
Irgendwo, da hat er wahrscheinlich 40-Stunden-Job,
ja.
Ganz normal. Hat aber auch Einzelaufträge, selber als Ingenieur irgendwo tätig zu sein. Und hat eine Bau GmbH.
Richtig,
aber
dort ist das Personal drin, was den seine Immobilien saniert.
Okay, sozusagen. Okay. Was ist seine Immobilienreise? Also wie kam er zu Immobilien oder wie hat er angefangen?
Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Also er hatte ein Mehrfamilienhaus relativ zeitig gekauft, schon 2006 mit 13 Wohneinheiten. Und dann noch ab 22 immer so jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus mit, sag ich mal, 10 oder 5 Wohneinheiten. Also, sage ich mal, ein langsam wachsender Investor, der so das schafft, seinen Job mit einem kleinen Side-Hustle. Und,
warte mal, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus mit 10 oder 15 Wohnungen?
Mit 10 oder 5 bis 10 Wohnungen.
5 bis 10, genau. Also jedes Jahr hat er 5 bis 10 Wohneinheiten gekauft.
Genau, seit
findest du langsam
2021. Ja, also er macht einen sehr, das muss man sagen, das hat mich auch persönlich sehr beeindruckt, macht einen super entspannten Eindruck. Die Frau führt ein kleines Restaurant und er hat gesagt, dass er sich immer das Wochenende komplett frei nimmt für die Familie. Hat es aber trotzdem geschafft, das irgendwie alles unter den Hut
ganz toll,
zu bekommen. Ja. Und das, auch wie er von seiner Familie gesprochen hat, das hat mir sehr imponiert und ganz nebenbei noch super erfolgreich gewesen. Und das scheinbar ohne psychischen und mentalen Raubbau und körperlichen. Mhm. Ne? Genau. So, und der hat sich in der Steuerklasse quasi angemeldet, weil er halt noch schneller wachsen wollte, weil er noch mehr Sachen richtig machen wollte und weil er natürlich auch dieses 2006 gekaufte Mehrfamilienhaus mit 13 Einheiten, das will er natürlich in die vermögensverwaltende GmbH mittlerweile überführen. Und jetzt ist es ja so, der hatte 3 Kinder und er möchte auch schon, obwohl ich da immer etwas abrate, alle 3 Kinder dort mit beteiligen an der künftigen Firmenstruktur. Das heißt, es sollte also eine Holding.
Die hat er, Entschuldigung, die Mehrfamilienhäuser hat alle privat gekauft.
Genau. Ja? Es sollte also eine Holding entstehen, wo er beteiligt ist, seine Frau und seine 3 minderjährigen Kinder. Genau. Das ist erstmal der Ausgangsfall.
Du rätst davon ab beim Vererben, weil die dann am Ende nach einer Erbengemeinschaft sind, denen eine gemeinsame Holding gehört.
Ja. Das habe ich jetzt schon hinreichend oft hoffentlich zum Ausdruck gebracht, dass ich von Erbengemeinschaften nicht viel halte. Aber es war so ein Familienidyll, was er uns beschrieben hat. Natürlich helfe ich dann auch, diese Wünsche umzusetzen, auch wenn sich da innerlich was bei mir etwas sträubt. Aber Steuern sparen kann man ja trotzdem.
Ja.
So, und jetzt ist es so, wenn ich eine Immobilie länger als 10 Jahre habe, dann empfehle ich ja immer, die Immobilie zu verkaufen. Und dann haben wir natürlich 2 Möglichkeiten. Einmal die Ehegattenschaukel und einmal den Verkauf in eine GmbH-Struktur. Und in dem Fall wollte seine Frau diese Immobilien nicht kaufen. Ne? Muss man respektieren. Die Ehegattenschaukel kam also nicht in Frage.
Warum nicht?
Aus Vermögensabgrenzungsthemen, Angst, Risiko. Ne? Wir haben ja nie umsonst vielleicht 90-95% der Menschen halten das für ein Riesenrisiko, eine Immobilie zu kaufen. Deshalb machen sie es nicht. Mhm. Ja. Schade. Konnte seine Frau nicht überzeugen, aber trotzdem hat sie ihn natürlich unterstützt, wenn er das macht. Ja. So, und jetzt war also die erste Idee, die Immobilie einfach in diese GmbH zu verkaufen. Also wir machen jetzt mal 2 Teile. Das erste ist die Immobilienübertragung in die VV GmbH. Der zweite Teil ist noch eine extreme Optimierung der später gekauften Immobilien auf privater Ebene. Mhm. Also der erste Teil, der Immobilienverkauf in die VV GmbH, dort haben wir einen großen Posten als Transaktionskosten und das ist immer die Grunderwerbsteuer. Und die stammten aus Baden-Württemberg. Das heißt, wir haben 5% Grunderwerbsteuer.
Ich will mal eben, den Teil der Immobilien hat er ja erst wenige Jahre, richtig?
Ein Teil der Immobilien. Ja. Also es geht um das Mehrfamilienhaus, was er 2006 gekauft hat.
Erstmal nur um das, was aus der 10-Jahres-Frist raus. Okay, jetzt got it, okay.
Und die wollten auch Eigenkapital generieren.
Mhm. Er hat doch viel mehr Häuser schon aus der 10-Jahres-Frist raus.
Nee, die anderen waren erst ab 2021 so gekauft.
Ah, jetzt verstanden.
Ja, da gab es die Pause.
Ah, genau. Jetzt verstanden.
So, und jetzt das erste Mehrfamilienhaus war ungefähr 1,4 Millionen wert. Mhm. So, und
für wie viel hat er das gekauft, weißt du das?
Nee, das habe ich nie aufgeschrieben.
Aber vermutlich weniger. Deutlich weniger.
Wahrscheinlich wesentlich weniger, genau. So, und wenn ich jetzt eine Immobilie im Wert von 1,4 Millionen auf meine GmbH übertrage, dann zahle ich in Baden-Württemberg 70.000 Euro Grunderwerbsteuer, 5%. Und jetzt muss man wissen, dass der Bundesfinanzhof, der hat so ein Urteil gesprochen, dass Bemessungsgrundlage immer der Kaufpreis ist, wenn das nicht nur ein symbolischer Wert ist. Das ist natürlich die Preisfrage, wann hört der symbolische Wert auf und es fängt ein nicht symbolischer Wert an. Und da muss man ein zweites Urteil des Bundesfinanzhofs zu Rate ziehen. Da sagt er, 6,12% des tatsächlichen Wertes sind nicht mehr symbolisch. Und 6,12% von 1,4 Millionen?
6,12%.
Und da war's dann, da gab es quasi dann einen Fall, der ist vor Gericht gegangen. Da waren es genau 6,1%. Ja. Und dann hat der BFH gesagt, also das ist nicht nur symbolisch. Und jetzt weiß man quasi, wenn es über 6,1 ist, kann es nicht symbolisch sein, weil ist ja schon mal entschieden worden für 6,1. Ne?
Richtig. Ich empfehle dann immer, den Leuten auch zur Fortentwicklung des Rechts beizutragen und mal für 6,11% zu verkaufen. Damit wir wissen, ob das auch über symbolisch mehr liegt. Ja, man macht 6,12. In der Regel macht man noch einen Puffer rein, macht 7-8%. Mhm. So. Ich habe es auch mal ausgerechnet. Jetzt kann er faktisch die Immobilie für 6,12% von diesen 1,4 Millionen in seine GmbH-Struktur verkaufen. Und das führt zu einem Kaufpreis von 85.680 Euro. Und nur alleine, also man will jetzt diese Immobilie auch als Kapitalbeschaffungsmaßnahme verkaufen, man will sie steuerlich optimieren und verkauft die jetzt für 1,4 statt für, also statt für 1,4 Millionen für 85.000. Das bedeutet, die Grunderwerbsteuer mindert sich von 70.000 Euro auf 4.284 Euro. Das ist quasi eine Steuerersparnis von 65.716 Euro. Und das ist keine riesige Immobilie. Das muss man mal sagen. So. Und jetzt wird ja der eine oder andere sagen, haben wir jetzt nicht ein Problem. Wir haben jetzt diesen Immobilienwert gehoben, 1,4 Millionen. Und jetzt verkauft er die an seine GmbH. Und was passiert? Er kriegt 85.000 dafür.
Das ist ein bisschen wenig.
Ja, ja, genau. Man will ja das also
die schuldenfrei. Die,
ja, ja. Also oder minimale Schulden. Also eigentlich waren noch ein paar Schulden drauf. Da komme ich aber gleich dazu, wie die dann auch in der GmbH landen. Jetzt hat er letzten Endes zu so einem niedrigen Kaufpreis verkauft. Und jetzt haben wir eine Thematik, die heißt verdeckte Einlage. Wenn ich eine Immobilie zu einem extrem niedrigen Wert meine GmbH verkaufe und ich bin Gesellschafter der GmbH, dann wird es steuerlich korrigiert und zwar zu einem marktüblichen Preis. Es wird also getan, als hätte ich für 1,4 Millionen verkauft. Deshalb muss auch die 10-Jahres-Frist abgelaufen sein. Ich kann jetzt nicht sagen, nach 3 Jahren, ich verkaufe übelst günstig an meine GmbH, dann ist die Immobilie mehr wert, entsteht innerhalb der 10-Jahres-Frist ein hoher Veräußerungsgewinn. So, und diese verdeckte Einlage sorgt dafür, dass die Immobilie halt mit diesen 1,4 Millionen tatsächlich in der GmbH-Bilanz auch erfasst wird. Aber die GmbH schuldet mir nur diese 85.000 Euro. Und in Höhe der Differenz, also 1,315 Millionen, bildet sich eine Art Einlage in die GmbH, die ich mir steuerfrei wieder ausschütten kann. So, und
warum?
So will es das Gesetz. 20.1 Nummer 1 Satz 3. Diese Einlage wird im sogenannten steuerlichen Einlagekonto erfasst. Und das sagt der Paragraph 20.1 Nummer 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes, dass so eine Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto nicht zu Kapitaleinkünften führt.
Okay.
Okay, so jetzt haben wir wieder die Situation: Ausschüttung bedeutet nicht Auszahlung. Ich kann also dann hergehen und kann sagen, liebe GmbH, bitte schütte mir die 1,315 Millionen aus. Aber weil du gerade kein Geld hast, kannst du mir schulden. Und jetzt schuldet mir die GmbH 85.000 aus dem Kaufpreis und 1,315 aus der Ausschüttung, Summe 1,4 Millionen. Und jetzt hat doch die GmbH 1.000 verschiedene Möglichkeiten, diese Schuld zu begleichen. Eine könnte sein, sie nimmt ein neues Darlehen auf und zahlt mir die 1,4 Millionen aus. Mhm. Eine andere Möglichkeit, das weiß ich jetzt nicht, für was ich hier entschieden wurde, aber es wäre genauso eine Möglichkeit, die bei anderen Teilnehmern umgesetzt wurde mit der Bank. Eine andere Möglichkeit ist, ich kann doch auch, wenn ich jetzt kein Geld habe, kann ich doch jetzt auch sagen, pass auf, ich kann jetzt die Schulden nicht bezahlen, aber wenn du eine private Schuld hast, nehme ich die weg und trage die Schuld weiter ab für dich. Das ist also eine Art Kaufpreiszahlung durch Schuldübernahme. Und das könnte man zum Beispiel auch machen, wenn auf der Immobilie noch eine Schuld war, noch eine Darlehensschuld. Die kann ja im Privatvermögen zurückgeblieben sein. Ich habe die Immobilie günstig verkauft. Und nach dieser Ausschüttung sage ich der Bank, pass auf, liebe Bank, stimmst du dem Schuldnerwechsel zu? Das ist eine private Schuld, ich würde die gerne in die GmbH übernehmen. Und damit erfüllt quasi die GmbH einen Teil ihrer Zahlungsverpflichtung, indem sie mir eine private Schuld abnimmt. Kann man alles machen. Muss also nicht mal Geld fließen. Ne? Reicht die Zustimmung der Bank, was die in der Regel auch geben. So, da haben wir dann noch das Problem, was jetzt sicherlich einige fragen.
Also, dass am Ende die Immobilie in eine VV GmbH verkauft wird.
Ja.
Ich ganz am Ende 1,4 Millionen Euro auf dem Konto habe, steuerfrei privat. Ich aber nur auf einen Bruchteil dieses Wertes Grunderwerbsteuer bezahlt habe. Ne? Ich habe es erstmal jetzt mit dem Move geschafft, die Grunderwerbsteuer um diese 65.000 Euro zu reduzieren.
Ja. So, das war also der erste Effekt. 65.000 Grunderwerbsteuer gespart bei der Übertragung.
Ja.
Der zweite Effekt, er hatte die Immobilie gut entwickelt und es waren 64.000 Euro Überschuss, die aus der Immobilie entstanden sind, nachdem das Darlehen fast getilgt war. So. Und bei 42% Steuersatz wurden letzten Endes 26.900 Euro Einkommenssteuer sind jährlich auf die Immobilie angefallen. Und jetzt, wo die in der GmbH ist, ist ja eine vermögensverwaltende GmbH, sie hat nur die Immobilie, durch den hohen Kaufpreis haben wir auch eine neue Abschreibung generiert, entsteht in der GmbH lediglich ein Überschuss von 34.000 Euro, der besteuert werden muss und dann nicht mit 42, sondern mit 15%. Also 5.100 Euro. Und das ist, also wenn ich jetzt vielleicht sagen, ein bisschen crazy, dass hier 22.000 Euro Steuerersparnis jedes Jahr entstehen. Man hat immer noch die gleiche Immobilie, aber weil das Finanzamt weniger zugreift, hat man halt 22.000 Euro mehr.
Krass, ne? Ja. Jedes Jahr 22.000
Euro. Und das ist ja in seinem Case, ist das in einer GmbH. Das Geld ist dann da drin, fließt in eine Holding. Und diese Holding will er ja an seine Familie vererben oder an seine Kinder vererben. Dann.
Richtig, diese.
So baut er für die Vermögen auf, was dort drin sehr steueroptimiert arbeitet und am Ende viel mehr Vermögen für seine Kinder bedeutet.
Richtig.
Als wenn er es nicht getan hätte.
Genau, und das ist so eine gute Vorsorge. Da hat er später noch weitere Immobilien gekauft. Bei vielen gehen dann die schenkungssteuerlichen Freibeträge oder abschlusssteuerlichen Freibeträge zur Neige. Und in dem Moment, wo man relativ zeitig die Kinder schon mit beteiligt, wächst halt das weitere Vermögen schon mit auf die. Das Vermögen der Kinder an.
Wie groß ist der Freibetrag pro Kind?
400.
Pro 10 Jahre?
Genau.
Okay, jetzt muss er aber, wenn er das Spiel weitermacht, irgendwann hat er ja, kann er das ja mit mehr Immobilien noch machen.
Ja.
Na, dann könnte irgendwann dieser Freibetrag gerissen werden und es wäre dann eine Schenkung. Also eine Schenkung wäre dann Schenkungssteuerpflicht.
Genau, richtig. Und jetzt, wo halt die Immobilien schon ihren Wert quasi in der gemeinsamen GmbH wachsen lassen, ist es schon wert, der den Kindern ja mitgehört.
Ja.
Also es war vieles durchdacht. Es geht aber weiter. Der hatte vollkommen richtig die Objekte ins Privatvermögen gekauft ab 21, dann jedes Jahr dieses Mehrfamilienhaus, 10 oder 5 Einheiten, weil die sanierungsbedürftig waren. Zwei von den Objekten waren Denkmalimmobilien und die haben sogar die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau bekommen, also die Altregelung, jetzt die Neuregelung. Und zusätzlich hat er noch Restnutzungsdauergutachten gemacht. Also wie funktioniert das eigentlich alles so nebeneinander? Also man hat ja bei einem Objekt, was dem Denkmalschutz unterliegt, das kauft man. Und dann sagt ja die Denkmalbehörde, welcher Anteil der Sanierungskosten unterliegt der Denkmalabschreibung. Und das ist ja in der Regel nicht alles. Sondern,
wenn du jetzt innenliegende Toiletten sanierst, die vorher nicht denkmalgeschützt waren und hinterher nicht denkmalgeschützt sind, dann ist das nicht Denkmalabschreibung.
Das ist das Problem, das ist sehr großes Ermessen der Denkmalschutzbehörde, denn im Steuergesetz steht, dass alles denkmalrechtlich relevant und abgeschrieben werden kann, steuerlich, was dem Gebäude zu einer vernünftigen Nutzung hilft.
Ja, okay.
Und ich habe ja hier in diesem Gebäude zwar nur die Außenhülle als Denkmal, aber ich hoffe, dass ich da auch gewisse Innenbereichsthemen mit in die Denkmalabschreibung reinbekomme, weil ich natürlich das vernünftig nutze jetzt.
Ja, natürlich.
Jetzt haben wir also hier die Denkmalabschreibung, dann dieser Teil, der nicht der Denkmalabschreibung unterliegt, auf den kann man ein Restnutzungsdauergutachten anwenden. Also sag ich mal, Denkmalbehörde gibt vielleicht so auf 70%, 70, 80% die Denkmalabschreibung. Auf die verbleibenden Prozente kann man immer noch die Restnutzungsdauergutachten in Anspruch nehmen. Und dort, wo neuer Wohnraum entsteht, also das Dachgeschoss wurde in dem Kontext das erste Mal ausgebaut, gibt es sogar die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau, dort, wo erstmalig neuer Wohnraum entsteht. Also diese 5%, der kombiniert also hier teilweise drei verschiedene Abschreibungsmethoden. Mhm. Und das konnte er machen, weil er halt selber das baut und auch Ingenieur ist und das Fachwissen hat, diese Sachen zu kombinieren. Und das war trotzdem, also war deshalb so beeindruckend für mich, weil er auf ganz vielen Ebenen das optimiert hat.
Ja.
Sein Anteil, den er als Ingenieursleistung erbracht hat, der gilt sogar als Eigenkapital für die Bank und ist sogar förderfähig. Also dort, wo es sogar eine Förderung gab, hat man sich die eigenen Rechnungen, die man an sich selber geschrieben hat, noch gefördert. Mhm. So, und wir haben jetzt
hier die ganzen steuerlichen Dinge, die ihr da jetzt gerade macht, kann man aber auch machen, wenn man nicht Ingenieur ist und nicht die Baudinge selber macht. Das sind schon zwei Ebenen. Ne? Er bringt sich da als Ingenieur und Bauleiter, was auch immer, ein und hat es aber steuerlich einfach geil verstanden und setzt das super auf. Ne?
Ja. Na gut, und jetzt kannst du ja an der Kostenschraube drehen, soweit es förderfähig ist, füllst du es halt mit eigenen Rechnungen auf und refinanzierst oder lässt du deine eigene Leistung fördern.
Ja.
Das ist eine gute Geschichte. Das ist quasi auf mehreren Seiten die Wertschöpfungskette abgefrühstückt.
Ja, richtig.
Ja. So, und jetzt kommt der ganz große Hammer noch. Der hat diese Bauleistung an seine eigenen Immobilien erbracht. Und hat er sich, ich habe es aufgeschrieben, die letzten Jahre seit 2022 600.000 Euro selber in Rechnung gestellt.
Mhm. Aus seiner Bau GmbH an die an sich privat, wo er diese Leistung quasi empfängt bei den privaten Immobilien.
Und da ja diese Bauleistung eigentlich der Grunderwerbsteuer, der Umsatzsteuer unterliegt, musste er die Rechnung 600.000 plus 19% Umsatzsteuer ausweisen.
Ja.
Und das sind 114.000 Euro Umsatzsteuer. Und jetzt ist es so, wenn man in seinem eigenen Konstrukt eine Umsatzsteuer-Thematik hat, sollte man immer prüfen, ob das nicht vielleicht eine umsatzsteuerliche Organschaft ist. Und die war hier definitiv gegeben. Er ist Mehrheitsgesellschafter der GmbH, er ist in der GmbH Geschäftsführer und es gibt ein sogenanntes Miteinander-Tätigwerden, weil ja Leistungen zwischen ihm privat und der GmbH ausgetauscht werden. Und er sagt, das Umsatzsteuergesetz, hier liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, das ist umsatzsteuerlich ein Unternehmen. Mhm. Und innerhalb eines Unternehmens muss man sich gar keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Mhm. Das hatte sein Steuerberater etwas verbummelt, aber die hatten für 2022 noch keine Steuererklärung abgegeben. Das war also ein Fall von Ende 2024, das kommt denen zugute. Und die können jetzt im Rahmen der Steuererklärung diese 114.000 Euro Vorsteuer oder Umsatzsteuer, die falsch ausgewiesen war, zurückfordern. Und da ist ja aus dem Workshop rausgegangen und hat, was ich zusammengerechnet habe, die Grunderwerbsteuersparnis 65.000, die jährliche Einkommensteuersparnis 21.000 und die Umsatzsteuererstattung insgesamt 201.496 Euro Steuern gespart.
In Jahr 1 und dann kommt ja jedes Jahr kommen 20. die 20.000 weiterhin.
Genau.
Ja. Wahnsinn.
Ich würde sagen, es hat sich für ihn gelohnt, an der Steuerclass teilzunehmen und mit dir da reinzuschauen in das Thema.
Also gerade auf diesen letzten Aspekt bin ich etwas stolz, weil das haben viele Berater, und das will ich jetzt gar nicht despektierlich, die haben das halt nicht auf dem Schirm, weil die im Tagesgeschäft sind. Und dann guckt man von außen drauf und findet in wenigen Minuten so einen Steuervorteil. Mhm. Und was ich ihm natürlich noch empfohlen habe, was dann die nächste Ausbaustufe ist, die GmbH erzielt ja jetzt auch Gewinne in Größenordnung. Und eine Bau-GmbH besteuert diese Gewinne mit 30% Steuersatz, 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer. Und weil er ja so ein Familienfreund ist und das alles auch ein bisschen geordnet haben möchte, wäre meine Empfehlung noch, über so eine Familienstiftung nachzudenken. Familienstiftung bedeutet, man gründet jetzt eine kleine Stiftung, die den Zweck hat, die eigene Familie zu fördern. Und das kostet jetzt auch nicht viel Geld. Also meine Familienstiftung, die habe ich mit 27.000 Euro Richtungskapital gegründet. Das ist jetzt unwesentlich mehr als eine GmbH. Aktuell ist es wahrscheinlich gerade wieder etwas teurer. Aber wenn man sich die Dimension überlegt, nehmen wir mal an, seine Bau GmbH, er hat noch eine dritte Leistung erbracht, hat 1 Million Umsatz. Und je nachdem, wie lange man am Markt ist und wie viel Reichweite man hat und so weiter, wird ein Anwalt für gewerbliche Schutzrechte wird sagen, diesen Name dieser GmbH, wenn wir den sichern beim Deutschen Patent- und Markenamt, dieser Name ist 5% des Umsatzes wert. Also irgendwo zwischen 3% und 12% ist dort die Range, wo man arbeiten kann. Das kann ich aber jetzt ohne genau sagen, da müsste ich Anwalt für Gewerbeschutzrechte sein, aber diese Annahme scheint nach meinen Erfahrungen jetzt auch möglich zu sein. 5% des Umsatzes bekomme ich als Lizenz. Und das, da reden wir jetzt hier über jährlich 50.000 Euro, die, wenn das Namensrecht oder dieses Markenrecht auf die Stiftung gesichert ist, die von der Bau GmbH in die Stiftung fließen. Es sind auf 50.000 Euro, ich nehme es aus der 30% Struktur raus und die Stiftung, die zahlt nur Körperschaftssteuer auf die Lizenzen. Und das sind nur 15%. Ich nehme es aus einer 30% Struktur raus und überführe das in eine 15% Struktur. 50.000 Euro Steuersatzgefälle, 15%, 7.500 Euro Steuerersparnis jährlich. Und jetzt habe ich mir aber noch was ganz Neues ausgedacht. Das habe ich im Eigenversuch gerade. Wenn ich so eine Marke verkaufe, einmal im Leben, dann ist das weder Arbeitnehmereinkünfte noch gewerbliche Einkünfte. Es ist so wie so ein Lucky Punch. Ne? Ich sichere mir eine Marke und ich kann diese gesicherte Marke nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Und der Wert dieser Marke, der entspricht auch wieder laut Anwalt dem 3- bis 5-fachen der jährlichen Lizenzvergütung. Mhm.
Dem 3- bis 5-fachen.
Dem 3- bis 5-fachen. Und wenn wir das Beispiel jetzt weiterspinnen, also nehmen wir an, seine Frau sichert sich die Marke für die GmbH, er selber darf das nicht machen. Da haben wir ein Thema mit einer Betriebsausspaltung. Die Frau sichert sich diese Marke und verkauft diese nach einem Jahr Haltedauer für den Faktor 5 dieser 50.000 in die Familienstiftung. Steuerfrei. Dann hat man quasi aus dünner Luft 250.000 Euro steuerfreies Substrat erzeugt. Und was ich
Substrat
da,
heißt Vermögen in der Stiftung.
Im Privatvermögen.
Ah, privat,
ich verkaufe es ja privat. Ja. Und das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel. Wir hatten das auch mit Teilnehmern, die 6 bis 7 Millionen Gewinn machen. Jetzt rechnet das mal auch Familienunternehmen, vierte Generation. Da reden wir von 8%. Und dann steuerfreier Verkauf vielleicht von 3 Millionen. Und was ich so verrückt finde, wenn das dann so eingestielt ist, das heißt, ich habe quasi an meine Stiftung verkauft, steuerfrei, und die Stiftung verlangt dann diese 50.000 jährlich, 5% des Umsatzes. Dann fließen jährlich 50.000 Euro in die Stiftung, ich spare darauf schon 7.500 Euro Steuern und dann komme ich in Höhe von 250.000 Euro auch noch steuerfrei ran. Das heißt, ich habe Geld aus der Unternehmensstruktur gezogen, was final nur mit 15% besteuert wurde. Und da hat ja, das muss man mal so sagen, jeder Arbeitnehmer, der einen normalen Job hat, hat eine höhere Steuerlast, als was man sich über diesen Umweg Stiftung und dann das Privatvermögen überhaupt aus so einer Struktur rausnehmen kann.
Mhm. Ja. Unfassbar. Also ich möchte dringend empfehlen, wer hier den Überblick verliert bei den Dingen, was total nachvollziehbar wäre. Es gibt ein Live-Webinar, was wir mit dir aufgesetzt haben. 3 Termine gibt es unter immocation.de/Steuerwebinar gibt es die Termine zu finden. Und da machst du nicht nur das, ne? Also da geht es auch um natürlich Übertragen in VVGmbH und so, aber da geht es um alles, was ein Mensch, der Immobilien besitzt, wissen muss zum Thema Steuern, eigentlich sehr strukturiert einmal vorgetragen.
Also da malst du auch Bilder und so, das ist dann alles sehr viel leichter auch sich vorzustellen, die Flüsse nochmal zu verstehen, wo fließt jetzt das Geld gerade hin. Ne? Ja, ich glaube, ja, absolutes Muss für jeden, der mit Immobilien zu tun hat.
Immocation.de/Steuerwebinar. So, sind wir durch mit dem Fall? Hast du noch Rückfragen?
Nee, ich stelle mir nur gerade noch mal die Frage, ich meine, sind wir ja auch bei Immocation in so einer Situation? Immocation als Marke, das ist ja was, das kann man auch im bestehenden Unternehmen machen.
Ne? Richtig, ich habe den wahrscheinlich den gleichen Fehler gemacht wie ihr in meiner ersten Marke. Die habe ich schon aufs Unternehmen gekauft. Die musste ich jetzt möglichst günstig an die Stiftung verkaufen, weil ja sonst ein hoher Veräußerungsgewinn entstanden wäre, den man mit 30% hätte besteuern müssen. Und da ja diese Lizenzgebühr quasi die Bemessungsgrundlage ist für den Kaufpreis, konnte ich am Anfang nur eine geringe Lizenzgebühr verlangen. Aber ich habe so einen Staffelvertrag, bin jetzt im dritten Jahr und das fühlt sich jetzt einfach sehr gut an, dass es auch aus meinem Haftungsregime Steuerberatungsgesellschaft monatlich in Abhängigkeit vom Umsatz Geld in diese Familienstiftung tröpfelt. Also das ist dort erstmal safe, weil die Stiftung gehört niemandem. Die Holding gehört ja mir und gibt es ja auch Themen, wenn man mir was wegnehmen möchte, kann man in meine Holding reinpfänden, kann man mir die Anteile wegnehmen. Aber bei der Stiftung ist das nicht so. Und das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass aus meinem operativen Geschäft mit Steuersparnis monatlich anhand des Umsatzes dort was reinfällt. Das ist auch wieder so eine Sache, so ein Perpetuum mobile, wo ich nicht permanent nachjustieren muss. Ist halt ein gewisser Prozentsatz vom Umsatz, der dort an die Stiftung bezahlt wird. Ja.
Hat das Christoph Gröne auch schon gewusst?
Das kann ich nicht sagen. Aber René Benko auf jeden Fall. Ja. So, und was...
Ah, den meinte ich, sorry.
Ja,
ja klar.
Was ich jetzt im Selbstversuch quasi noch mache, ich habe noch eine kleine Marke, die hat jetzt jemand angemeldet und will die demnächst in meine Stiftung verkaufen, aber da ist die Jahresfrist noch nicht abgelaufen. Ich mache die Sachen gerne selber. Und von daher... müssen wir noch ein paar Monate warten. Und dann habe ich diesen Fall, den ich dem Teilnehmer hier empfohlen habe, nämlich aus dem Privatvermögen heraus steuerfrei zu verkaufen, auch einmal durchgespielt, nachdem ich meine Hauptmarke steuerpflichtig an die Stiftung verkaufen musste.
Okay, wenn es euch gefallen hat, es wäre ganz toll, wenn wir ein Like bekommen und ein Abo für diesen Kanal. Und wir sehen uns im Idealfall im Steuerwebinar, immocation.de/Steuerwebinar. Oder in der nächsten Podcast-Folge, die wir jetzt noch aufnehmen.
Bis dahin.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.